Herzlich willkommen zum Perspektive-Tresen hier im Bandito Rosso. Der Tresen wird organisiert von der Gruppe Revolutionäre Perspektive Berlin. Und zwar findet er immer einmal im Monat statt, normalerweise immer am zweiten Dienstag im Monat, heute ausnahmsweise am ersten, weil wir den Tresen zur Mobilisierung zum 8. März nutzen wollen. Wir sind eine kommunistische Gruppe und kämpfen für eine Gesellschaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung. Das bedeutet für uns, dass wir für die Überwindung von Kapitalismus, Rassismus und Patriarchat eintreten. Heute ist unser Thema die Geschichte und Aktualität des 8. März. Dazu werden wir zunächst auf die Entstehung des Internationalen Frauentages eingehen und auf die proletarische Frauenbewegung bzw. die sogenannte sozialistische Frauenfrage. Daran anschließend werden wir die Ansätze des Marxismus-Feminismus seit den 1970er Jahren vorstellen, die eine Weiterentwicklung gegenüber der Ansätze der sozialistischen Frauenfrage darstellten. Danach gehen wir auf aktuelle Ansätze von Gruppen ein, die einen klassenkämpferischen oder proletarischen Feminismus vertreten. Und zum Schluss werden wir dann darstellen, wie unsere feministische Perspektive aussieht und warum der 8. März auch heute noch relevant ist. Wir werden diesen Vortrag von uns dreien aufnehmen und danach bei der Diskussion dann aber das Aufnahmegerät auch ausschalten. Und wir würden vorschlagen, dass wir die Diskussion ans Ende, also nachdem wir alle drei gesprochen haben, stellen. Und bei direkten Verständnisfragen könnt ihr aber gerne uns jederzeit auch unterbrechen. Genau, und ich beginne jetzt mit der Entstehung des Internationalen Frauentages. Genau, also der erste Internationale Frauentag fand am 19. März 1911 statt, und zwar in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Beschlossen worden war dieser Tag bei der zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen, die am 26. und 27. August 1910 stattfand. Daran waren etwa 100 Teilnehmerinnen aus 17 Ländern beteiligt, darunter eben auch Clara Zetkin. Sie hatte zusammen mit den deutschen Genossinnen den Antrag gestellt, dass ein Frauentag eingeführt werden sollte. Und dieser Frauentag sollte vor allem dafür genutzt werden, um den Kampf für das Wahlrecht für Frauen zu stärken. Es wurde sich damals aber noch nicht auf einen festen Termin geeinigt. Eins weiter. Genau, der erste Internationale Frauentag war in Deutschland ein großer Erfolg. Es gab eine sehr große Beteiligung. So fanden zum Beispiel in Berlin und Umgebung allein 42 Veranstaltungen statt, an denen sich etwa 45.000 Teilnehmerinnen, vor allem Frauen, beteiligten. Und das Jahr darauf schlossen sich dann auch noch Frankreich, Schweden und Holland dem Internationalen Frauentag an. Wie gesagt, es gab ja kein festes Datum, deswegen fand der nächste Internationale Frauentag dann am 12. Mai 1912 in Deutschland statt. Und da war es so, dass sich dann im Jahr darauf, zumindest in den Großstädten, weniger Teilnehmerinnen dabei waren. Und das sah der Parteivorstand der SPD als weniger erfolgreich an und hatte dann beschlossen, in den nächsten Jahren keinen Internationalen Frauentag mehr durchzuführen. Dagegen wandten sich dann vor allem Clara Zetkin und auch Luise Zietz. Sie haben dann versucht, dieses Abstimmungsergebnis, was im Parteiverstand beschlossen war, wieder rückgängig zu machen und haben auch eine außerordentliche Parteisitzung erzwungen, in der dann sozusagen ein Kompromiss beschlossen wurde, dass dann doch auch im nächsten Jahr, also 1913, wieder Frauenveranstaltungen stattfinden sollten. Das hieß dann Rote Woche und war am 2. und 3. März. Und später hat sich der Tag dann aber doch durchgesetzt. Also 1914 gab es auch wieder den Internationalen Frauentag. Das zeigt aber, dass der Frauentag in der SPD nicht unumstritten war. Es gab Misstrauen und auch Widerstand von Männern in der Partei gegen von Frauen und für Frauen organisierte Veranstaltungen. Ein Beispiel, was ich noch bringen will, ist auch die Aussage von einem SPD-Mitglied, der 1913 sagte, auf jeden Fall soll man dafür Sorge tragen, dass der Frauentag nicht zu einem zweiten 1. Mai werde. Wie gesagt, der wurde dann aber doch weiter immer durchgeführt und ab 1920 wurde der Internationale Frauentag dann von der KPD organisiert. Und 1921 wurde beschlossen, dass der Frauentag immer am 8. März, wie ja auch jetzt, stattfinden soll, um an die Februarrevolution 1917 und die Rolle der Frauen dabei zu erinnern. Genau, bevor ich jetzt zu Clara Zetkin und der sozialistischen Frauenfrage komme, will ich noch kurz auf die rechtliche und soziale Situation von Frauen zu dieser Zeit eingehen. Mal die nächste Folie. Genau, die rechtliche Situation für Frauen in dieser Zeit war katastrophal. Es war Frauen bis 1908 verboten in Preußen an politischen, also politischen Parteien und Vereinen beizutreten und es war ihnen auch verboten, an deren Versammlungen teilzunehmen. Frauen konnten somit auch erst ab 1908 offiziell Mitglied der SPD werden. Im bürgerlichen Gesetzbuch kam bezogen auf die Ehe ein ganz klar patriarchales Rollenverständnis zum Ausdruck, was sich hier zeigt an dem Paragraph 1354, in dem es heißt, dem Mann steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Genau. Außerdem gab es seit 1872 die Paragraphen 218 bis 220. Bei Schwangerschaftsabbruch wurde da eine Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren war vorgesehen und bei der zur Verfügung stellen von Mitteln zum Schwangerschaftsabbruch drohten 10 Jahre Gefängnis. Jetzt noch eins weiter zu, genau, das ist noch ein Beispiel für auch den Internationalen Frauentag von 1924, wo auch der Kampf gegen den Paragraphen 218 Thema war. Noch mal eins weiter. Genau, zur sozialen Situation von Frauen in dieser Zeit, also 1907 waren über 30% der Frauen hauptberuflich erwerbstätig. Sie waren vor allem im Bereich der Landwirtschaft tätig und an zweiter Stelle war dann die Industrie. Da waren ungefähr 2,1 Millionen Arbeiterinnen beschäftigt. Frauenarbeit war vor allem ungelernte Arbeit. Das zeigt sich daran, dass 1907 nur 10,3% der Lehrlinge weiblich waren. Und die Frauenlöhne lagen im Durchschnitt auch weit unter den Männerlöhnen. Frauen waren waren mehrfach belastet, sowohl durch den Beruf, durch die Hausarbeit und die Kindererziehung, für die sie zuständig gemacht wurden. Als Beispiel will ich mal kurz auf einen Arbeitstag von Frauen in der Jutespinnerei in Bremen eingehen zu dieser Zeit. Ein Arbeitstag dauerte für die Frauen zu dieser Zeit 17 bis 18 Stunden. Das bedeutete, dass sie morgens um 5 aufstehen mussten, dann machten sie Frühstück, haben die Kinder versorgt, sind dann um 6 Uhr morgens in die Fabrik und um 12 Uhr mittags wieder nach Hause, um dort das Mittagessen für die Familie zu machen. Danach sind sie wieder in die Fabrik, um 18 Uhr kamen sie wieder nach Hause und waren dann weiter beschäftigt mit Kinderversorgung und Hausarbeit. Für Frauen war, und ist es ja auch heute noch, war es viel schwieriger, neben der Lohnarbeit politisch oder gewerkschaftlich aktiv zu werden, da es damals, wie auch heute noch, Haushalt und Betreuung der Kinder zum größten Teil von ihnen verrichtet wurde. Jetzt komme ich noch zum Antifeminismus innerhalb der Arbeiterbewegung. Denn es gab neben den rechtlichen Verboten, die Frauen ja, wie gesagt, von Parteien, Vereinen und auch Gewerkschaften ausschlossen, gab es eben auch einen Antifeminismus in der proletarischen Bewegung selbst. Es gab eben Positionen, die sich gegen die Erwerbstätigkeit von Frauen wendeten und die Reproduktionsarbeit den Frauen zuwiesen. Das gab es sowohl in der sozialistischen als auch in der anarchistischen Bewegung. Ein Beispiel jetzt für die sozialistische Bewegung, wo diese Position zu Beginn vorkam, ist die Internationale Arbeiterassoziation, die später als erste Internationale bezeichnet wurde, in der Marx und Engels eine zentrale Rolle spielten. Genau. In einer Denkschrift der deutschen Abteilung der Internationalen Arbeiterassoziation von 1866 heißt es, schafft Zustände, worin jeder herangereifte Mann ein Weib nehmen, eine durch Arbeit gesicherte Familie gründen kann. Den Frauen und Müttern gehören die Haus- und Familienarbeiten, die Pflege, Überwachung und erste Erziehung der Kinder. Die Frau und Mutter soll neben der ernsten öffentlichen und Familienpflicht des Mannes und Vaters die Gemütlichkeit und Poesie des häuslichen Lebens vertreten. Und da gab es, wie gesagt, bei diesem Kongress in Genf mehrere solche Positionen. Auch ein Delegierter aus Paris sagte, der Platz der Frau ist am häuslichen Herd. Als weiteres Beispiel jetzt aus anarchistischer Richtung will ich noch kurz Proudhon zitieren. Der gilt als Begründer des Anarchismus und war ein radikaler Antifeminist. Er schrieb in einem Brief an die Feministin Jenny Dericourt, es gibt bei Ihnen im Gehirn wie im Bauch einige durch sich selbst von Geburt unfähige Organe, die nur der männliche Geist zum Funktionieren bringen kann, ihre gebürtige Trägheit zu besiegen und dass der männliche Geist einzig fähig ist, funktionieren zu lassen, obwohl selbst er nicht einmal immer erfolgreich ist. Und auch eben in der Gewerkschaftsbewegung gab es auch Positionen, die gegen Frauen gerichtet waren. Also ein Beispiel, die Verbände der Lithografen, Buchdrucker und Gastwirtsgehilfen haben noch 1901 darauf beharrt, dass Frauen nicht in die Gewerkschaften aufgenommen werden sollten. Dann gehe ich noch kurz aufs Wahlrecht ein. Die Forderung nach dem Wahlrecht für Frauen war seit 1891 im Programm der SPD enthalten. Und sie war damit auch die einzige Partei im Deutschen Kaiserreich, die diese Forderung vertrat. Die SPD bestand aber ja schon länger. Sie hatte sich ja 1875 bei dem Vereinigungsparteitag in Gotha gebildet. Und dort wurde aber nur, wurde eben noch nicht die Forderung explizit nach dem Wahlrecht für Frauen und Männer aufgestellt. Denn es gab auf diesem Parteitag auch eine Fraktion von Männern, die das Wahlrecht für Frauen ablehnte. In der Forderung wurde eben dann nur das Wahlrecht für alle Staatsangehörigen gefordert. Der Zusatz beiderlei Geschlechts wurde abgelehnt mit 62 zu 55 Stimmen. Sozialdemokratinnen wie Clara Zetkin und auch andere Frauen haben immer wieder gegen diese antifeministischen Strömungen in der Partei ankämpfen müssen. Und jetzt noch ein letztes Beispiel für den Antifeminismus ist Edmund Fischer, der dann noch 1905 in den sozialistischen Monatsheften schrieb, der alte Emanzipationsstandpunkt, der immer noch in vielen Köpfen spukt, lässt sich meiner Ansicht nach heute nicht mehr aufrechterhalten. Die sogenannte Frauenemanzipation widerstrebt der weiblichen und der menschlichen Natur überhaupt, ist Unnatur und daher undurchführbar. Und er vertrat auch einen klaren Biologismus und schrieb der Frau die Rolle als Mutter zu. Tief in der Natur des Weibes begründete Lebensziel der Frau ist es, Mutter zu sein. Insgesamt kann man sagen, dass eben viele proletarische Männer zum einen Angst hatten um ihre Privilegien und sich deshalb gegen die Erwerbsarbeit von Frauen stellten, da sie zum einen das als Konkurrenz sahen, weil Frauen ja schlechter bezahlt wurden. Die Lösung wurde dann eben nicht in einem gemeinsamen Kampf für bessere Arbeitsbedingungen von allen gesehen, sondern im Ausschluss von Frauen aus der Erwerbsarbeit. Männer befürchteten außerdem, dass Frauen ihre sogenannten Pflichten in Ehe und Familie vernachlässigen. Dazu noch ein weiteres Beispiel von Hugo Pötsch, wieder in den sozialistischen Monatsheften von 1917. Er beschrieb darin die Auswirkungen der Erwerbstätigkeit von Frauen auf Männer. Er findet sein Heim nach der Rückkehr aus der Fabrik nicht immer in wünschenswerter Ordnung. Die Behaglichkeit fehlt. Er findet kein richtiges Essen vor, versucht in der Kneipe Ersatz für das mangelnde Familienglück zu finden. Genau, jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, zu Clara Zetkin und der sozialistischen Frauenfrage. Clara Zetkin hat die marxistische Analyse bezogen auf die sogenannte Frauenfrage maßgeblich geprägt. Sie lebte von 1857 bis 1933 und war aktiv in der SPD, später dann ab 1917 in der USPD und ab 1919 in der KPD. Und einer ihrer hauptsächlichen Schwerpunkte war die Frauenpolitik. Sie war auch Chefredakteurin der Frauenzeitung der SPD der Gleichheit von 1892 bis 1917. Genau. Und sie hat 1889 ihre erste große Rede zum Thema Frauenemanzipation in Paris bei einem internationalen Arbeiterkongress gehalten. Und darin hat sie betont, dass die Erwerbstätigkeit entscheidend für die Emanzipation der Frauen ist. Außerdem hat sich Clara Zetkin für eine klare Trennung von der bürgerlichen Frauenbewegung eingesetzt. Dazu ein Beispiel. Es gab 1895 eine Petition von einem Verein Frauenwohl, der gehörte zum radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung und hat die Forderung aufgestellt nach einem Vereins- und Versammlungsrecht für Frauen. Und die Zeitung Vorwärts von der SPD hat anfangs diese Petition auch mit unterstützt und Clara Zetkin hat sich dann aber interveniert und ganz klar dafür ausgesprochen, dass es keine gemeinsame Petition mit eben Teilen der bürgerlichen Frauenbewegung geben darf. Genau, machen wir mal eins weiter. Clara Zetkin hat eben ganz klar den Standpunkt vertreten, dass die Frauenbewegung sich als Teil der Arbeiterinnenbewegung begreifen sollte. Sie sagte 1889 auf dieser Konferenz in Paris: Wir erkennen gar keine besondere Frauenfrage an. Wir erkennen keine Arbeiterinnenfrage an. Die Emanzipation der Frau, wie des gesamten Menschengeschlechts, wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit vom Kapital sein. Clara Zetkin hat sich bei ihrer Position zur sogenannten Frauenfrage vor allem auf Ansätze von Engels bezogen, da vor allem auf das Buch »Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats« aus dem Jahr 1884. Das ist eben ein klassischer Text des Marxismus zur Frauenfrage und darin ist eben enthalten, dass es zur Frauenunterdrückung kam mit der Entstehung des Privateigentums und der Änderung der Erbfolge. Und nach Zetkin stellt sich die Frauenfrage für die proletarische Frau somit ganz anders dar als für die bürgerliche Frau. Nochmal eins weiter. Das hat sie auch in Gotha bei dem Parteitag gesagt. Deshalb kann der Befreiungskampf der proletarischen Frau nicht ein Kampf sein wie der der bürgerlichen Frau gegen den Mann ihrer Klasse. Umgekehrt, es ist der Kampf mit dem Mann ihrer Klasse gegen die Kapitalistenklasse. Sie braucht nicht darum zu kämpfen, gegen die Männer ihrer Klasse die Schranken niederzureißen, die ihr bezüglich der freien Konkurrenz gezogen sind. Das Ausbeutungsbedürfnis des Kapitals und die Entwicklung der modernen Produktionsweise nehmen ihr diesen Kampf vollkommen ab. Also Clara Zetkin sagt eben, die proletarische Frau ist wirtschaftlich selbstständig im Unterschied zur bürgerlichen Frau. Sie ist in die kapitalistische Produktion einbezogen. Somit ist es die Aufgabe der proletarischen Frauenkampfes nach Zetkin, den Kampf mit dem proletarischen Mann gemeinsam gegen den Kapitalismus zu führen. Was Clara Zetkin dabei eben nicht sieht, ist das patriarchale Herrschaftsverhältnis zwischen Männern und Frauen im Proletariat. Das wurde nicht analysiert und auch eben nicht zum Thema gemacht. Ein Beispiel, das es eben aber schon auch Frauen in der SPD gab, die darauf eingegangen sind, ist das nächste Zitat von Käthe Duncker. Sie hat geschrieben, gar mancher Genosse, der in Partei und Gewerkschaft tüchtig mitarbeitet, hängt an der Tür seiner Wohnung den Sozialdemokraten an den Nagel. Innerhalb seiner vier Wände ist sein Denken und Handeln noch absolut kleinbürgerlich-patriarchalisch. Die Frau ist dazu da, ihn zu bedienen und ihm das Leben möglichst angenehm zu machen. Also es wurde von Teilen von Frauen schon gesehen, aber wie gesagt, in der offiziellen sozialistischen Frauen-Emanzipationstheorie ist es eben dieser kaum Thema. Es wurde immer der Kampf gegen den Kapitalismus, wurde dem Vorrang gegeben gegenüber dem Kampf für Fraueninteressen. Dazu noch ein weiteres Zitat, mal eins weiter. Wir haben nicht spezielle Frauenagitation, sondern sozialistische Agitation unter den Frauen zu treiben. Nicht die kleinlichen Augenblicksinteressen der Frauenwelt dürfen wir in den Vordergrund stellen. Unsere Aufgabe muss es sein, die moderne Proletarierin in den Klassenkampf einzureihen. Und auch die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung wurde nicht in Frage gestellt, sondern zum Teil wurde von Clara Zetkin sogar noch die Rolle der Frau als Mutter betont. Nochmal eins weiter. Eine große Zahl von Indifferenten kommt nicht in unsere Versammlungen. Zahllose Gattinnen und Mütter können gar nicht in unsere Versammlungen kommen. Es darf auch unmöglich die Aufgabe der sozialistischen Frauenagitation sein, die proletarische Frau ihren Pflichten als Mutter und Gattin zu entfremden. Im Gegenteil, sie muss darauf wirken, dass sie diese Aufgabe besser erfüllt als bisher. Und das im Interesse der Befreiung des Proletariats. Je besser die Verhältnisse in der Familie, die Wirksamkeit in ihrem Heim, umso kampffähiger wird sie. Soweit erstmal zu den Zitaten von Clara Zetkin. Ich will jetzt noch kurz auf ein praktischeres Beispiel der damaligen Zeit eingehen, um den Umgang mit Fraueninteressen zu veranschaulichen. Und zwar ist das die Gebärstreikdebatte 1913. Ich mache nochmal eins weiter. Wie gesagt, es gab einen Geburtenrückgang zu dieser Zeit und also ein reaktionärer Arzt hat dafür die Frauenbewegung und die Sozialdemokratie verantwortlich gemacht. Und es gab zu dieser Zeit wiederum auch andere Ärzte, die sozialdemokratischen Berliner Ärzte Alfred Bernstein und Julius Moses, die wiederum 1913 zu einem Gebärstreik aufgerufen haben. Sie haben das als Waffe gegen den Kapitalismus gesehen. Frauen sollten den Herrschenden keine Soldaten und Arbeitskräfte mehr liefern. Und um diesen Gebärstreik gab es in der SPD eine große Debatte und sie haben auch zwei öffentliche Versammlungen gemacht. Die eine war am 22. August 1913, die war sehr gut in Berlin und die war sehr, sehr gut besucht. Es gab waren 4000 Menschen da, vor allem Frauen. Und dabei hatte Clara Zetkin eben auch eine Rede gehalten als Vertreterin gegen den Gebärstreik. Sie hat den Gebärstreik verurteilt, weil sie eben sagte, dadurch wird auch nicht nur die Zahl der Soldaten verringert, sondern eben auch die Zahl der Soldaten für die Revolution würde damit verringert. Sie hat dann gesagt, und wenn sie aufhören, Soldaten zu zeugen, dann hören sie auch auf, Soldaten der Revolution zu zeugen. Daran zeigt sich meiner Meinung nach eben auch nochmal ganz deutlich, dass eben nicht das Selbstbestimmungsrecht der Frauen über ihren eigenen Körper im Fokus war, sondern Frauen werden vielmehr als Produzentinnen von proletarischen Massen verstanden, wenn sie Soldaten der Revolution zeugen sollen. Eine andere Sozialdemokratin, Luise Zietz, war da nicht ganz so negativ, aber sie hielt das Thema für eine Privatsache und eben nicht für eine Parteiangelegenheit. Sie sagte, Geburtenbeschränkung könne schon das Leben von Einzelnen oder die Lage von Einzelnen verbessern. Das dürfe jedoch nicht als politisches Kampfmittel betrachtet werden. Es gab allerdings auch Frauen in der Sozialdemokratie, die für den Gebärstreik auch öffentlich eintraten. Das war Alma Wartenberg, eine Sozialdemokratin aus Hamburg. Sie hat auch immer wieder Veranstaltungen gemacht und Verhütungsmethoden vorgestellt und dabei auch Verhütungsmittel verkauft und wurde dann nach Paragraph 184 zu einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Also damals war der Handel und die Werbung für Verhütungsmittel verboten. Und die SPD hat sie aber nicht unterstützt, sondern sich vielmehr von ihr distanziert. Jetzt zum Fazit zur proletarischen Frauenbewegung. Diese ist eben im Sinne Zetkins, heißt das, proletarische Frauen für den Kampf gegen den Kapitalismus zu gewinnen. Die Hauptaufgabe ist es, das Klassenbewusstsein der Frauen wachzurütteln und sie in den Klassenkampf einzubeziehen. Was nicht gesehen wird bei Clara Zetkin, ist das patriarchale Herrschaftsverhältnis zwischen Männern und Frauen im Proletariat, und die Bereiche Sexualität, Fortpflanzung und Familie werden in ihrer Analyse und auch im politischen Kampf wenig beachtet, sondern wenn überhaupt als Privatsache betrachtet. Die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung wurde nicht in Frage gestellt, die Unterdrückung der von Frauen in Ehe und Familie nicht analysiert. Genau, soweit zu Clara Zetkin. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Vortrages. Darin geht es dann um Ansätze des Marxismus-Feminismus, die eben eine deutliche Weiterentwicklung gegen der eben dargestellten Frauenfrage, wie sie noch Clara Zetkin vertreten hat, darstellen.
Ja, so gerade waren wir noch Anfang des in den 1910er Jahren, und jetzt machen wir einen ganz schönen Sprung hin in die 1970er Jahre. Und bevor ich tatsächlich auf den Marxismus, Feminismus eingehe, würde ich anfangen, was zur Entwicklung und Bedeutung des Frauentages 8. März in den 70er Jahren zu sagen. Also neben im Bereich des Frauenkampfes aktiven Marxistinnen hat die autonome Frauenbewegung in den 70er Jahren mehr und mehr Zuwachs erhalten, sich entwickelt. Und diese konnte sich nie gut mit dem eher gewerkschaftlich und parteipolitisch geprägten 8. März identifizieren. Daher setzt sich dieser bundesweit in den 70er Jahren nicht als feministischer Tag durch. Und es gab da dann immer wieder nur mal vereinzelte Demos und Aktionen, ohne aber bundesweite Resonanz. Stattdessen wurde ab 1977 in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, also in der Walpurgisnacht, der sogenannten, der Aktions- und Demonstrationstag der autonomen Frauenbewegung begangen, und der hatte bundesweit mehr Zulauf. Genau, ab 1981 wird der 8. März in der BRD dann wieder sichtbarer, auch in Verbindung mit der Friedensbewegung gegen weitere Aufrüstung. Ja, schon ab Ende der 70er Jahre gab es wieder einzelne Veranstaltungen, vor allen Dingen der Gewerkschaften zum 8. März. Ja, für die autonome Frauenbewegung bleibt aber erstmal die Walpurgisnacht wichtiger als der parteipolitisch gefärbte 8. März. Und erst 1988 findet zum ersten Mal eine autonom geprägte 8. März-Demo aus einem autonomen feministisch und migrantischen Spektrum statt. Ja, kannst du, glaube ich, zur nächsten Folie? Genau. Also jetzt würde ich was erzählen zum sogenannten Marxismus-Feminismus. Ja, Vertreterinnen des Marxismus-Feminismus sind Frauen, die sich anders als zum Beispiel die autonomen Feministinnen sehr wohl als Marxistinnen begreifen und einen Klassenstandpunkt haben, und die aber nicht einverstanden sind mit der Analyse der sozialistischen Frauenfrage in der ersten Frauenbewegung, wie wir eben gehört haben, beziehungsweise denen diese Analyse nicht weit genug geht. Und Frigga Haug, heutzutage eine der bekanntesten Vertreterinnen des Marxismus-Feminismus in der BRD, definiert Marxismus-Feminismus oder gibt als Zitat: "Kein Zweifel, der Begriff marxistisch-feministisch ist eine Kampfansage gegen das umstandslose Einverständnis mit dem verbreiteten Gedanken, im tradierten Marxismus sei die Frauenfrage schon ausreichend aufgehoben und behandelt." Das Zitat stammt von 1984. Ja, in den 70er Jahren hat die Vereinigung von Marxismus und Feminismus allerdings erst zögerlich stattgefunden. Ich habe ja eben schon im Zusammenhang mit dem 8. März wurde ja deutlich, dass es da unterschiedliche Bezüge gab von den im Bereich des Frauenkampfs aktiven Marxistinnen und den autonomen Feministinnen. So war es dann in den 70er Jahren so, dass die autonomen Feministinnen starke Kritik an der marxistischen Frauenbewegungen hatten. Die autonomen Feministinnen waren parteiunabhängig und warfen den Marxistinnen vor, dass sie überwiegend Fragen der Berufstätigkeit von Frauen thematisierten, also noch sehr stark in Anlehnung an die erste Frauenbewegung eigentlich. Und dass sie den Bereich des sogenannten Privaten überhaupt noch nicht in den Fokus nahmen. Und im autonomen Feminismus wurde dann eben auch die Aussage, das Private ist politisch geprägt und bisher tabuisierte Themen wie Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt rückten mehr und mehr in den Fokus, woraus sich in den 70er Jahren auch in Berlin diverse Beratungsstellen, Frauennotrufe etc. entwickelten. Andersherum lehnten die zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Frauenkampfes aktiven Marxistinnen, die sich später dann erst als Marxistinnen, Feministinnen begreifen und auch selbst so bezeichnen sollten, die Bezeichnung Feminismus erstmal ab und auch die in einer feministischen Ausrichtung vertretenen Inhalte. Genau, die stuften sie als gefährlich ein und befürchteten, dass die feministische Frauenbewegung die Arbeiterinnenklasse spalten würde und die Frauenbewegung verbürgerlichen. Ein Beispiel dafür ist folgende Passage, die ist, glaube ich, nicht auf einer Folie, nee, aus dem AK von 1977. Darin wird eben diese marxistische, eher antifeministische Ausrichtung und auch die starke Ablehnung gegenüber der autonomen Frauenbewegung und im Konkreten gegenüber der Walpurgisnacht sehr deutlich. Ich lese das mal vor. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen Walpurgisnacht nicht bloß zeitlich, sondern auch politisch und gewollt in Konkurrenz zum 1. Mai als Kampftag der Arbeiterklasse steht. Den Initiatorinnen geht es keineswegs darum, neben Widersprüche im Volk wie Vergewaltigungen und allgemeine Gewalt von Männern an Frauen als zusätzliche Dimensionen in unseren Kampf einzubringen, sondern diese Nebenwidersprüche zur Hauptsache zu machen und von den Tageskämpfen der Frauen abzulenken. Wir erleben derzeit einen massiven Versuch, der in erster Linie von kleinbürgerlichen bzw. teilweise direkt bürgerlichen Gruppen lesbischer Frauen ausgeht, die gesamte Frauenbewegung zu entpolitisieren und sie auf ihre speziellen Bedürfnisse zurechtzustutzen. Wir würden nichts Geringeres im Schilde führen als die vollständige Ausrottung der Männer, heißt es da auch noch. Ein Verständnis von Feminismus war in den 70er Jahren erstmal unter Marxistinnen noch nicht unüblich. Weitere Gruppierungen, die später wichtige Vertreterinnen auch des Marxismus-Feminismus in der BRD waren, wie zum Beispiel der 68 gegründete Aktionsrat zur Befreiung der Frau, aus dem dann 1970 unter anderem der Sozialistische Frauenbund West-Berlin hervorging, oder auch die DKP-nahe Demokratische Fraueninitiative haben zu dem Zeitpunkt auch noch den Begriff des Feminismus stark abgelehnt und eben auch eine Gefahr in feministischen Inhalten gesehen. Ja, kommen wir, glaube ich, weiter zur nächsten Folie. Kommen wir zu Frigga Haug, von der ich anfangs ja schon sagte, dass sie heutzutage als eine der Hauptvertreterinnen des Marxismus-Feminismus in der BRD gilt. 1937 geboren und prägendes Mitglied im Sozialistischen Frauenbund West-Berlin. Sie schreibt noch 1973 in der Zeitung Das Argument einen Artikel mit dem Titel Verteidigung der Frauenbewegung gegen den Feminismus, anlässlich der Eröffnung des Frauenzentrums West-Berlin. In ihrem Artikel schreibt sie, wie ihr da lesen könnt, auch zum Beispiel: Alle feministischen Erscheinungsformen reduzieren sich doch ihrem Wesen nach allesamt auf die Auffassung des Geschlechterkampfs als gesellschaftskonstituierende Beziehung. Sind sie in ihrer Wirkung demnach prinzipiell unpolitisch und in diesem Sinne antisozialistisch. Also der Klassenkampf, der den Kapitalismus, welcher das Grundübel darstellt in ihren Worten, also der Klassenkampf hat die Aufgabe, den Kapitalismus zu beseitigen, und alle anderen Kämpfe müssen darum zurückstehen, um die gemeinsame Kraft im Kampf gegen den Kapitalismus nicht zu schwächen. Das wird eben in diesem Artikel sehr deutlich. Sie beschreibt dann den Feminismus als eine besonders schlagkräftige Waffe im Kampf gegen die wirkliche Politisierung der Frauen und alle Versuche der Verbreitung feministischer Gedanken als Versuche der Entpolitisierung der Frauen. Und in dem Artikel findet sich auch viel Kritik daran, Begriffe wie Sexismus oder Patriarchat zu verwenden. Das wird sehr höhnisch da zur Schau gestellt, wie ihr auch in dem letzten Zitat sehen könnt. Wahnhafte Vorstellung, welche den Namen Sexismus trägt und in analogisierender Weise sexuelle Strukturen auf gesellschaftliche zu übertragen versucht. Ja, in den darauffolgenden Jahren ändert sich die Position vieler im Bereich des Frauenkampfes aktiver Marxistinnen, so auch die von Frieda Haug. Und die selber beschreibt, dass sie sich mehr zum Feminismus hin entwickelt habe im Rahmen ihrer Arbeitsforschung zur Automationsarbeit in der BRD, die sie in den 70er Jahren durchgeführt hat. Und innerhalb dieser Arbeitsforschung hat sie zum einen festgestellt, dass Frauen in der Arbeitsforschung als Forschungsgegenstand kaum vertreten sind. Und dass zweitens, wenn Frauen da beforscht wurden, eigentlich immer deutlich wurde, dass sie in bestimmten Arbeitsbereichen, zum Beispiel der Automationsarbeit, kaum vertreten sind. Und drittens, dass wenn sie bestimmten Arbeiten nachgehen, die sonst eher männerdominiert sind, sie mit einer Vielzahl sexistischer Praktiken am Arbeitsplatz konfrontiert sind. Dazu dann auf der nächsten Seite das Zitat: für Sexismus in der Arbeit, dass eine Frau einen Männerberuf ergreift, herkömmliche Unterwerfung nicht mitmacht, als selbstständige Person auftritt, der ungewohnte aufrechte Gang erscheint als widernatürlich, die Erniedrigung zum allgemein zugänglichen Sexualobjekt als Wiederherstellung der Ordnung. Genau, und gleichzeitig dazu, dass sie diese Punkte da mehr und mehr erkennt und hierdurch sich schon dem Feminismus annähert, beschreibt sie, dass auch Entwicklungen in ihrem Privatleben mit dazu beigetragen, das noch befördert haben. Sie wurde dann in den 70er Jahren arbeitslos und erhielt kein Arbeitslosengeld, weil sie nicht nachweisen konnte, dem Arbeitsmarkt bedingungslos zur Verfügung zu stehen, weil sie ein Kind hatte. Das beschreibt sie dann so: Es lässt sich lernen, dass, wo sich aus marxistisch fundierter sozialwissenschaftlicher Forschung keine Notwendigkeit zu ergeben scheint, die Geschlechterfrage in ein Forschungsprojekt einzubeziehen, dies geradezu unweigerlich aus der Bewältigung des Alltags kommen wird, aus der Dialektik der Sache selbst. Ja, entgegen ihrer früheren Position argumentiert sie eben in dem Artikel zur Automationsarbeit dann auch, die Privatheit der Familie, in der und durch die Frauenunterdrückung sich hält. Eine Politik, die hier etwas verändern will, würde die Kräfte der Frauen zum Teil gegen die männlichen Arbeiter und ihre organisierte Interessenvertretung mobilisieren müssen. Dies erscheint umso dringlicher, als die Ausgrenzung der Frauen aus den Männerdomänen und ihre Einsperrung in die Familie eine höchst unzeitgemäße Borniertheit innerhalb der männlichen Arbeiterklasse ist. Also da ist die Position stark verändert gegenüber ihrer anfänglichen Befürchtung, dass eben das passieren würde und der Feminismus den Kampf der Arbeiterklasse schwächen würde. Hier sagt sie explizit, dass das in Kauf zu nehmen notwendig ist. Fortan bezieht sie sich deutlich auf den Feminismus und begreift sich selber als eben Marxistin-Feministin. Rückwirkend beschreibt sie diesen Paradigmenwechsel nicht nur bei ihr, sondern allgemein in eben diesem marxistisch-feministischen Spektrum. In einem 2004 erschienenen Artikel wie folgt: In der sozialistischen Arbeiterbewegung aber blieb ein Klima, in dem die ersten Schritte der neuen Frauenbewegung als Ketzerei wahrgenommen und entsprechend verfolgt wurden. Im Aufbegehren der Frauen ging es so zunächst um die Legitimität, sich auch gegen patriarchale Herrschaft aufzulehnen und nicht nur gegen kapitalistische Ausbeutung. Hinter dieser heute fast unverständlich anmutenden Auseinandersetzung, zu Beginn selbst um das Recht von Patriarchat zu sprechen, später um den Zusammenhang von Patriarchat und Kapitalismus, stecken wissenschaftstheoretische und politische Paradigmenwechsel. So begann der Angriff auf kausales Herrschaftsdenken und zugleich damit auf die einfache Annahme, es gäbe nur jeweils eine Herrschaftsart und nicht ein sich wechselseitig stützendes Netz, also Herrschaftsverhältnisse. in dem das totalitäre und zugleich ökonomistische Ursprungsdenken aufgegeben wurde, öffnete sich Feministinnen der Raum für die fruchtbare Rezeption von Kultur-, Sprach- und Machttheorien. Die Weigerung, sich ausschließlich auf kapitalistische Ausbeutung zu konzentrieren, brachte zugleich Zweifel an der Fixierung auf die Arbeiterklasse als einzigen Subjekt von Veränderung. Genau. Und dann der eben entstandene Marxismus-Feminismus machte sich zur Aufgabe, die von der ersten Frauenbewegung vernachlässigten Themenbereiche anzugehen. Nochmal kurz zu rekapitulieren. Die proletarische Frauenbewegung im Sinne Zetkins beinhaltet in erster Linie proletarische Frauen für den Kampf gegen den Kapitalismus zu gewinnen. Und das patriarchale Herrschaftsverhältnis zwischen Männern und Frauen wurde dabei nicht analysiert und Bereiche wie Sexualität, Fortpflanzung, Familie fanden keine Beachtung. Auch die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung wurde nicht in Frage gestellt und die Unterdrückung von Frauen in Ehe und Familie nicht analysiert. Und demgegenüber, also das probiert dann eben der Marxismus, Feminismus weiterzuentwickeln. Und er erachtet den Kapitalismus und das Patriarchat als zwei sich wechselseitig beeinflussende, in Klammern, Herrschaftsverhältnisse. Er stellt die traditionelle Unterordnung der Frauenfrage als Nebenwiderspruch unter den sogenannten Hauptwiderspruch, also den zwischen Bourgeoisie und Proletariat, in Frage. Und die Kategorien Klasse und Geschlecht werden dann als wechselwirkende verstanden, ohne zwingende Determination der einen Kategorie durch die andere. Auch wirkt das gleichzeitige Wirken mehrerer Herrschaftsverhältnisse, zum Beispiel die Diskriminierung der arbeitenden Frau aufgrund ihrer Geschlechterrolle, sowohl in der häuslichen Sphäre als auch in der kapitalistischen Produktion, mit in den Vordergrund. Die Notwendigkeit von sowohl Klassenkampf als auch Frauenkampf wird erkannt und die marxistische Analyse um eine materialistische Analyse der Geschlechterverhältnisse erweitert. Und zentrale Fragen sind dann eben auch geschlechtshierarchische Arbeitsteilung, sowohl in der Hausarbeit als auch in der Erwerbsarbeit, und die Rolle unbezahlter Haus- und Reproduktionsarbeit im Kontext der kapitalistischen Produktion. Und obgleich eben eine dieser Grundannahmen des Marxismus-Feminismus ist, dass Kapitalismus und Patriarchat zwei separate Herrschaftsverhältnisse sind und als solche verstanden werden, also dass die Grundannahme und trotzdem bestehen da erhebliche Unterschiede zwischen verschiedenen Vertreterinnen des Marxismus-Feminismus, wie sie das jeweils gewichten, also wie ihre Gewichtung ist hinsichtlich von Feminismus und Klassenkampf, was sie für wichtiger erachten und auch die Beurteilung, wie stark eben diese beiden Herrschaftsverhältnisse Kapitalismus und Patriarchat verknüpft sind, wie sehr die voneinander abhängen, variiert einerseits zwischen den verschiedenen Vertreterinnen dieser Strömung, als auch im Verlauf der Zeit, teilweise auch zwischen einzelnen Texten. Viele der Vertreterinnen befinden sich irgendwo auf diesem Kontinuum zwischen die beiden Bereiche. Patriarchat, Kapitalismus sind strikt getrennt, vollständig autonom und müssen auch als solche analysiert werden oder eben sie sind sehr eng verknüpft, voneinander abhängig. Und wir können uns die unterschiedliche Gewichtung jetzt mal am Beispiel von Frigga Haugt, über die wir eben schon gesprochen haben, und Heidi Hartmann angucken, im Verhältnis von Kapitalismus und Patriarchat bei Frigga Haugt. Also meines Erachtens nach geht sie noch eher von einer engeren Verknüpfung der beiden Herrschaftsverhältnisse aus und von einer stärkeren Abhängigkeit der beiden voneinander. Ich habe da mal zwei Textpassagen rausgesucht, in denen das vielleicht deutlich wird. Einmal sagt sie, der obere ist eigentlich gar nicht so ein gutes Beispiel dafür, aber ich lese trotzdem vor, der Versuch, aus der selbstverständlichen Annahme auszuscheren, Frauenunterdrückung folge direkt aus der Kapitallogik und sei mit deren Aussetzung verschwunden, bedeutete ja nicht, überhaupt keinen inneren Zusammenhang anzunehmen, selbst dann nicht, wenn gewusst wird, dass Frauenunterdrückung viel älter ist als der Kapitalismus. Und der nächste Punkt, da sagt sie, zusammenfassender Schnittpunkt ist eine Kritik der Produktionsweise des Kapitalismus, die auf Frauenunterdrückung in Form der Aneignung unentlohnter Arbeit basiert und des Fraueneinsatzes in geschlechtstypischer Arbeitsteilung bedarf. dies, um eine Gesellschaft zu reproduzieren, die sich einer Produktionsweise nach Profitlogik verschrieben hat, in der praktisch die Wiederherstellung der Gattung ebenso wenig vorgesehen ist wie diejenige der sonstigen Naturressourcen. Geschlechterverhältnisse werden als Produktionsverhältnisse gefasst und die Fragen von Arbeitsteilung, Herrschaft, Ausbeutung, Ideologie, Politik, Recht, Religion, Moral, Sexualität, Körper, Sprache bestimmen. Daher kann im Grunde kein Bereich, also Patriarchat und Kapitalismus, sinnvoll untersucht werden, ohne die Weise, wie Geschlechterverhältnisse formen und geformt werden, mit zu erforschen. Also meines Erachtens nach scheint Haug davon auszugehen, dass der Kapitalismus das Patriarchat die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung benötigt. Also darum hatte ich da versucht, mit der Stimme zu betonen, den Punkt unentlohnter Arbeit basiert und Arbeitsteilung bedarf. Außerdem werden bei ihr Geschlechterverhältnisse weiterhin primär als Produktionsverhältnisse begriffen und nicht als Herrschaftsverhältnis zwischen Männern und Frauen. Also sie geht noch von einer eher engen Verknüpfung aus. Nächste Folie. Genau, Heidi Hartmann entgegen, in den USA lebend, 1945 geboren, legt meines Erachtens nach einen stärkeren Fokus auf den Feminismus, beziehungsweise fordert sie eine tatsächlich ausgeglichene Gewichtung von Marxismus und Feminismus. Und sie wirft den bis dahin bestehenden marxistisch-feministischen Bemühungen vor, den Feminismus dem Marxismus unterzuordnen. Genau, dazu die folgenden Zitate. Die habe ich aus dem Artikel Marxismus-Feminismus, eine unglückliche Ehe von 1980 von ihr. Die Ehe von Marxismus und Feminismus ist wie die Ehe von Mann und Frau im englischen Recht. Marxismus und Feminismus sind eins und diese Ehe ist der Marxismus. Neueste Bemühungen, Marxismus und Feminismus zu integrieren, sind für uns als Feministinnen unbefriedigend, da sie den feministischen Kampf unter den größeren Kampf gegen das Kapital subsumieren. Um unser Gleichnis weiterzuführen, wir brauchen entweder eine gesündere Ehe oder die Scheidung. Ja, und das zweite Zitat auf der Folie, die Frauenfrage ist nie die feministische Frage gewesen. Die feministische Frage zielt auf die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern, also auf männliche Vorherrschaft über Frauen. Die meisten marxistischen Analysen über die Frauensituation beschäftigen sich eher damit, in welchem Verhältnis die Frauen zum ökonomischen System stehen, als mit dem Verhältnis der Frauen zu den Männern. Offenbar voraussetzend, dass die letztere Frage in ihrer Diskussion über die erste geklärt wird. Ja, also anders als in dem Textausschnitt von Frieka Haug offenbart sich für Heidi Hartmann das Geschlechterverhältnis nicht als Produktionsverhältnis zwischen Kapital und Reproduktionsarbeit, sondern als Herrschaftsverhältnis zwischen Frauen und Männern. Verwendet sie ja den Begriff männliche Vorherrschaft. Also eben in dieser Debatte darum, wie sehr Kapitalismus und Patriarchat miteinander verknüpft seien, geht Hartmann von der sogenannten Zwei-System-Theorie aus. Kapitalismus und Patriarchat erachtet sie als zwei verschiedene Herrschaftssysteme, die schon voneinander profitieren, aber trotzdem an vielen Punkten auch weitgehend unabhängig voneinander sind. Sie geht davon aus, dass Männer, eben auch proletarische, kurzfristig von der Frauenunterdrückung, also vom Patriarchat, profitieren durch die Inanspruchnahme der sogenannten Dienstleistungen von Frauen, also der unbezahlten Reproduktionsarbeit. Langfristig hätte die Frauenunterdrückung auch auf die proletarischen Männer negative Auswirkungen, da auch der proletarische Mann sich im Patriarchat nicht vollständig befreien könne, aber eben aufgrund der kurzfristigen Vorteile geht sie davon aus, dass Männer ihre Kontrolle über Frauen niemals freiwillig abgeben würden. Obwohl wir sagen, dass der Sozialismus im Interesse von beiden, Mann und Frau ist, ist es durchaus nicht klar, dass wir alle für dieselbe Art von menschlichem Sozialismus kämpfen oder dass wir dieselbe Kampfstrategie haben. Es ist noch weniger klar, dass das Kapital allein für die gegenwärtige Unterdrückung verantwortlich ist. Männer haben ein materielles Interesse an der weiteren Unterdrückung der Frauen. Auf lange Sicht mag dieses zwar falsches Bewusstsein sein, da die Mehrheit der Männer davon profitieren könnte, wenn die Hierarchie innerhalb des Patriarchats abgeschafft würde. Aber auf kurze Sicht bedeutet das die Kontrolle über die Arbeitskraft anderer Menschen, die Männer nicht freiwillig abgeben wollen. Genau, sie betont daher auch die Bedeutung davon, dass Frauen sich organisieren als Frauen. Im Kampf für den Sozialismus müssen Gruppen mit verschiedenen Interessen, also Männer und Frauen, eine Allianz bilden. Die Frauen dürfen jedoch nicht darauf vertrauen, dass die Männer sie nach der Revolution befreien. Zum Teil, weil kein Grund zu der Annahme besteht, dass sie wissen, wie sie das tun sollen. Zum Teil, weil für sie keine Notwendigkeit dazu besteht. Stattdessen müssen wir unsere eigene Organisation und unsere eigene Machtbasis haben. Ich glaube noch auf der weiteren Folie. Es scheint, als ob keine notwendige Verbindung zwischen dem Wandel des einen Aspektes der Produktion und dem Wandel des anderen Aspektes keine notwendige Verbindung gibt. Eine Gesellschaft kann zum Beispiel vom Kapitalismus zum Sozialismus übergehen und patriarchalisch bleiben. Der gesunde Menschenverstand, die Geschichte und unsere Erfahrungen sagen uns jedoch, dass diese zwei Aspekte der Produktion so eng miteinander verbunden sind, dass ein Wandel in dem einen normalerweise Bewegung, Spannung oder Widerspruch in dem anderen hervorruft. Also sie geht schon nicht davon aus, dass die komplett losgelöst voneinander sind, aber findet eben trotzdem wichtig, dass man sie separat analysiert. Weil dieselben Merkmale wie zum Beispiel die Arbeitsteilung oft das Patriarchat als auch den Kapitalismus stärken und in einer durch und durch patriarchalisch-kapitalistischen Gesellschaft ist es schwer, die Mechanismen des Patriarchats zu sondieren. Trotzdem, gerade das müssen wir tun, sagt sie. Das sind jetzt beides keine zwei ganz extremen Positionen. Ich würde trotzdem Frigga Haug eher da verorten, dass sie von einer etwas stärkeren Verknüpfung der beiden Herrschaftsverhältnisse ausgeht und Heidi Hartmann von etwas mehr Autonomie zwischen den beiden. Allgemein nochmal als Fazit, was der Marxismus-Feminismus der 70er, 80er Jahre hinzugefügt oder weiterentwickelt hat gegenüber der sozialistischen Frauenfrage, der ersten Frauenbewegung, ist eben, dass Kapitalismus und Patriarchat als zwei Herrschaftsverhältnisse verstanden werden und die Unterdrückung der Frau nicht länger als bloßer Nebenwiderspruch betrachtet wird, dass die Notwendigkeit von sowohl Klassenkampf als auch Frauenkampf gibt. Und dann würden wir übergehen zum nächsten Teil zu aktuellen
Gruppen. Ja, wir haben ja schon bei den bisherigen beiden Teilen teilweise gemerkt, die klassische marxistische Position zum Geschlechterverhältnis lässt sich unter drei Gesichtspunkten charakterisieren. Begrifflich kommt Feminismus zumindest nicht als Positivbegriff vor. Teilweise wird er, wie wir das in dem Zitat von Frigga Haug gesehen haben, auch ausdrücklich verworfen, auch von Alexandra Kollontai, die eine Zeit lang die Frauenabteilung der KPdSU nach der Oktoberrevolution geleitet hat. Gibt es so ein Zitat? Es gibt dann viele Zitate, die Feminismus kombiniert mit den Adjektiven bürgerlich oder kleinbürgerlich verwenden. Da könnte jetzt vielleicht noch gedacht werden, das ist vielleicht so ähnlich wie Frauenbewegung. Es gibt eine bürgerliche und eine proletarische in der marxistischen Sichtweise, aber diese Schlussfolgerung oder Entgegensetzung, die war lange Zeit nicht mal üblich, sondern es war der bürgerliche Teil der Frauenbewegung ist feministisch und der proletarische Teil der Frauenbewegung hat die Frauenfrage oder die Frauenemanzipationstheorie. Dann haben wir als zweites auf der theoretischen Ebene diese Unterordnung des Geschlechterverhältnisses unter die Klassenverhältnisse und die Vorstellung, die Überwindung der kapitalistischen Klassenverhältnisse würde auch eine Lösung der Frauenfrage quasi mitliefern, dann teilweise von Gruppen, wie wir das in dem Zitat aus dem AK gesehen haben, auch explizite Begrifflichkeit, die Frauenfrage oder Widersprüche zwischen Männern und Frauen als Nebenwiderspruch, während der Klassenwiderspruch der Haupt- oder Grundwiderspruch sei. Und schließlich noch auf der Ebene der Politik, der politischen Praxis, dass selbst wenn Frauenpolitik nicht als struktureller gesellschaftlicher Widerspruch, sondern nur als Politikfeld betrachtet wird, auch als Politikfeld Frauenpolitik oder Geschlechterverhältnis anderen Themen wie Arbeit oder Sozialpolitik oder Wirtschaftspolitik oder Militärpolitik, Außenpolitik untergeordnet war, ganz so wie es traditionell auch in der bürgerlichen Politik ist. Und nun gibt es in der, wir können zur nächsten Folie kommen, in einigen Gruppen, die sich auf die marxistische Tradition beziehen und darin auch auf Arbeiterbewegung und nicht nur auf Marxismus als Theorie, teilweise eine neuere Entwicklung, dass sie das auf der politischen Ebene Frauenpolitik oder Geschlechterverhältnisse durchaus an Bedeutung gewinnt, dass dazu mehr gemacht oder mehr geschrieben wird, dass begrifflich sich das Wort Feminismus auf einmal angeeignet wird und nun doch mit Begriffen wie proletarisch oder klassenkämpferisch verbunden wird. Und das Dritte, was ich, also ich werde alle drei Punkte noch ein bisschen genauer besprechen, was aber beibehalten wird, ist die Konzeptionierung des Klassenkampfes als Haupt- oder Grundwiderspruch und die Unterordnung, ob nun explizit so genannt oder nur in dem, was aus den theoretischen Formulierungen herausgelesen werden kann, des Geschlechterverhältnisses als sogenannter Nebenwiderspruch. Und wir können zur nächsten Folie kommen. Ich werde auf zwei Gruppen kurz eingehen. Das eine ist die Gruppe Revolutionäre Internationalistische Organisation Rio, eine Gruppe, die in trotzkistischer Tradition steht. Ich beziehe mich hier im Folgenden auf einem Flugblatt, was sie 2015, glaube ich, war es, zum 8. März verteilt hatten, wo sie immerhin mal gesagt haben, Sexismus ist auch etwas, was es innerhalb der Linken und innerhalb der Arbeiterinnenorganisationen gibt und wogegen es wichtig ist zu kämpfen. Sie erkennen auch an, dass Frauenunterdrückung nicht erst mit dem Kapitalismus entstanden ist, sondern schon früher entstanden ist. Und sie erkennen auch an, dass es eine Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern gibt und sagen, dass die die materielle Grundlage für hierarchische Geschlechterrollen und für sexistische Vorstellungen ist. Also gegenüber dieser klassischen Vorstellung von Engels oder Zetkin oder auch den frühen Sachen von Frieder Haug durchaus eine ganz beachtliche Weiterentwicklung. Und auch wenn man sich deren Webseite anguckt, also die machen ja diese Internetzeitung Klasse gegen Klasse, gibt es durchaus öfters als bei anderen Gruppentexte zu das, was sie unter Feminismus verstehen oder zum Geschlechterverhältnis und das dann auch nicht nur auf Frauen als Lohnarbeiterin bezogen, sondern durchaus auch zu Fragen wie Abtreibung, sexueller Gewalt und so weiter. Ja, also insoweit diese Schritte in Richtung Feminismus und dann können wir zur nächsten Folie kommen. Andererseits gibt es dann aber doch wieder diesen theoretischen Rückfall ins Nebenwiderspruch denken, denn es wird gesagt, die Arbeitsteilung hat ihrerseits aber noch eine andere Grundlage, nämlich das Privateigentum. Das wird dann nicht so genau ausgeführt, das dürfte dann etwa die Theorie sein, die halt auch Engels schon aufgestellt hat, die auch nicht so ganz plausibel ist. Es wird dann gesagt, dass der Kapitalismus derjenige ist, der von der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit profitiert und dass das dem Kapital ermöglichen würde, niedrige Löhne zu zahlen und deshalb ist auch hier dann wiederum nur die Rede von einer revolutionären Bewegung und diese revolutionäre Bewegung ist halt gegen den Kapitalismus gerichtet und im Zentrum muss folglich die Arbeiterinnenbewegung durchaus mit Sternchen geschrieben, aber halt beide Geschlechter gemeinsam und das ist sozusagen der Kern, worum es geht. Und diese theoretische Vorstellung, an der sie weiterhin festhalten, hat dann auch eine politische Konsequenz, die wir auf der nächsten Folie sehen. Sie stellen nicht beispielsweise eine Forderung auf für Feminismus und Klassenkampf am 8. März, und dann könnte man sie ja durchaus noch umdrehen und sagen, für Klassenkampf und Feminismus ist dann die Parole, die am 1. Mai richtig ist, sondern sie nehmen eine bestimmte Einschränkung und Begrenzung des Feminismus vor, dass also nicht zwei Sachen, die kombiniert werden müssen, sondern der Feminismus muss seinerseits auf Klassenkampf zugespitzt, eingeschränkt, wie auch immer werden. Ja, das also zu dieser Gruppe, glaube ich. Und in der nächsten Folie kommen wir dann ja zum Roten Frauenkomitee, eine Gruppe, die eher aus maoistischer Tradition kommt. Da finden wir jetzt folgende Sachen. Da wird eine explizite Verwerfung des Nebenwiderspruchsbegriffs sogar postuliert. Sie sagen so, wer eine Nebenwiderspruchstheorie vertritt, habe den Marxismus nicht verstanden. Das ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, nach dem, was wir in den ersten beiden Inputs so alles über den Marxismus gehört haben. Aber Sie sagen, es wurde anscheinend alles nicht so richtig verstanden. Ja, dann der nächste Punkt, wo Sie sich sozusagen von dem Üblichen abheben. Sie sagen auch, Patriarchat hat eine aktuelle Bedeutung, und Sie sprechen dann sogar davon, dass es sich um Unterdrückung der Frauen durch Männer handelt. Also es ist hier zumindest mal eine Formulierung, wo das Patriarchat nicht nur gedacht wird als irgendwie eine besondere Gemeinheit der kapitalistischen Klasse gegenüber den Frauen, sondern wo, das ist eine Formulierung, die bei Rigo beispielsweise ja nicht vorkam, wo gesagt wird, so ist gibt einen Interessensgegensatz zwischen Männern und Frauen, und Männer haben da auch einen Vorteil drin, dass es patriarchale Verhältnisse gibt. Dann kommen wir noch zu dem nächsten Punkt. Auch hier wird, auch wenn der Begriff Arbeitsteilung nicht direkt vorkommt, nochmal zumindest von Ausbeutung und Lohndiskriminierung gesprochen, also auch eine ökonomische oder materielle Seite des patriarchalen Geschlechterverhältnisses anerkannt. Wir sprechen anders als Rio und natürlich erst recht als noch traditionellere Position von einem patriarchalen Verhältnis und sprechen beispielsweise nicht nur von Sexismus, der irgendwie ein individuelles Problem oder eine Bewusstseinsfrage sei, und sie sprechen auch von Männern, die einen Vorteil in dem patriarchalen Geschlechterverhältnis haben, und sie hatten in zwar nicht den Begriff geschlechtshierarchische Arbeitsteilung explizit verwandt, aber durchaus auch auf unterschiedliche Stellungen von Männern und Frauen im Arbeitsprozess Bezug genommen. Und wir haben jetzt hier als dritten Punkt noch, das ist jetzt nicht das Rote Frauenkomitee selbst, sondern eine gemischte Struktur, die Roten Frauenkomitees nahestanden, solange diese gemischte Struktur noch existierte, die sozialistische Linke Zoll, die sich beispielsweise für das Konzept der Definitionsmacht ausgesprochen hatte 2011 mal, was, denke ich, auch bei weitem nicht unter allen marxistischen Gruppen Konsens ist. Ja, dann noch mal eine Folie weiter, bitte. So, und dann haben wir aber auch hier wieder bei dem Roten Frauenkomitee diesen Rückfall ins Nebenwiderspruchsdenken, in dem auch hier wieder nach dieser klassischen These von Engels, es war das Privateigentum, mit dem die Unterdrückung der Frau losging, angeführt wird, und dann ist folglich die Lösung, das Patriarchat überwindet, ist dann die Überwindung des Privateigentums und nicht die direkte Adressierung der patriarchalen Verhältnisse zwischen Männern und Frauen. Und hier, das erste Zitat wird von 2013, dann das gleiche nochmal jetzt aus diesem Jahr, also da hat sich nicht viel verändert, eher habe ich sogar so ein bisschen den Eindruck, sie gehen wieder eher in so eine traditionellere marxistische Position, und ein paar Sachen, die sie vor ein paar Jahren eher feministisch akzentuiert hatten, die fallen eher wieder so ein bisschen unter den Tisch. So, dann nochmal eine Folie weiter, bitte. So folglich wird dann auch nicht von der feministischen Revolution der Frauen gesprochen wird, sondern die neben eine sozialistische Revolution der Lohnabhängigen gestellt wird, sondern es ist, von Frauenrevolution kann nicht gesprochen werden. Der Kernpunkt ist die Klassengesellschaft und folglich geht es darum, dass das Proletariat die führende Kraft sein muss und das ist dann die richtige Strategie, um die patriarchalen Verhältnisse zu überwinden. Dann nochmal eine Folie weiter. Und auch hier haben wir dann so eher auf so einer agitatorischen oder Parolenebene bestimmte Konsequenzen aus diesem Rückfall ins Nebenwiderspruchsdenken. Sie sprechen sich aus für eine Frauenbewegung, die klassenbewusste Position vertritt, also nicht etwa frauenbewusste oder geschlechterbewusste Position, sondern sie soll sich in Bezug auf den Klassenkampf positionieren. Und die zweite Parole, da würde ich jetzt allgemein durchaus zustimmen, die Bourgeoisie kann nicht abgewählt werden, aber warum das unbedingt am 8. März erklärt werden muss, ist mir dann eher nicht so klar. Das andere Zitat, das ist dann wieder von dieser gemischten Struktur, da wird gesagt, dass auch in Auseinandersetzungen, auch in Bezug auf Themen wie Feminismus, also es wird auch der Feminismus quasi als Thema, so wie, Antimilitarismus oder Friedenspolitik oder Sozialpolitik, also nicht als das, ist ja dann auch nicht als struktureller gesellschaftlicher Widerspruch oder Theorie dieses strukturellen gesellschaftlichen Widerspruchs angesprochen, sondern als bloßes Thema. Und dieses Thema muss dann nach Ansicht dieser Gruppe wiederum unter dem Klassengesichtspunkt zugespitzt werden. Dann nochmal eine Folie weiter. Und das wird hier auch in den anderen Zitaten nochmal ausgeführt. Da geht es also auch wieder um klassenbewusste Frauenbewegung, die notwendig sei. Und hier dann in dem aktuellen Flugblatt für diesem Jahr eine ganz explizite Kritik und Abgrenzung von der MeToo-Kampagne, die sogar als reaktionär bezeichnet wird. Das wäre vielleicht durchaus möglich zu sagen, so bestimmte Sachen, die auch Feministinnen in den 70er und 80er Jahren thematisiert haben, fallen da vielleicht runter in Rahmen von Internetkultur oder eine Fokussierung auf soziale Medien und so weiter. Das wären ja durchaus Sachen, die auch im Rahmen einer feministischen Perspektive vielleicht in dem Zusammenhang kritisiert werden kann, aber nicht darum geht, sondern es wird insgesamt als reaktionär verworfen und als bürgerlich und stattdessen wird sozusagen als, das ist dann wieder die, als Alternative aufgemacht, nicht die Zerschlagung der Klassengesellschaft, was ergänzend zur Zerschlagung des Patriarchats notwendig ist, sondern als Alternative zur Thematisierung von sexistischer und sexueller Gewalt. Nochmal eine Folie weiter, bitte. Wenn wir jetzt die Position beider Gruppen miteinander vergleichen, haben wir bei beiden Gruppen durchaus, dass sie sagen, so Sexismus in der Linken muss thematisiert werden und in dem Sinne hat das Konzept der Definitionsmacht eine Bedeutung. Rio sagt darüber hinaus, das kommt bei dem Roten Frauenkomitee nicht explizit zumindest vor, dass Frauenunterdrückung älter ist als der Kapitalismus. Dann spricht Rio explizit von Arbeitsteilung als materieller Basis des Geschlechterverhältnisses. Das war bei dem Roten Frauenkomitee ein bisschen verwaschener. Demgegenüber, oder zwei andere Punkte sind denn beim Roten Frauenkomitee expliziter formuliert und kommen bei Rio nicht so deutlich vor. Das ist eine ist, dass das Rote Frauenkomitee explizit den Begriff des Nebenwiderspruchs in Bezug auf das Geschlechterverhältnis verwirft. Und das andere ist, dass Rio das Rote Frauenkomitee den Patriarchats Begriff verwendet und Männer als Bevorteilte im patriarchalen Geschlechterverhältnis benennt. Es gibt mittlerweile noch einen neueren Text, an dem Rio beteiligt ist. Also Rio ist ja Teil einer internationalen Struktur. Die hatten im vergangenen Jahr, und diese internationale Struktur hat wiederum eine Frauenstruktur, die heißt Rot und Rosen, und die haben letztes Jahr zum 8. März oder kurz nach dem 8. März ein Manifest veröffentlicht. Da kommt dann auch der Begriff patriarchal als Adjektiv vor, aber auch da drin erfolgt nicht, wie das zumindest in diesem einen Zitat vom Roten Frauenkomitee war, die Benennung von Männern als Bevorteilten vor, sondern sie thematisieren das auch in diesem Manifest dann nur als sexistische Vorstellungen, die den Männern von der herrschenden Klasse eingepflanzt werden, und deshalb wäre es so deren strategische Schlussfolgerung auch falsch, wenn Feministinnen ihrerseits Frauen Ressentiments gegen Männer einpflanzen. Wo sich die beiden Gruppen dann wieder einig sind, ist die Ableitung des Patriarchats aus dem Privateigentum und dass die Frauenbewegung folglich an der Klassenlinie polarisiert werden muss. Ja. Das ist mein Teil.
Dann komme ich jetzt nochmal ganz kurz zu unserer feministischen Perspektive und dann auch nochmal kurz gehen wir auf den 8. März und die FLTI-Demo ein. Wie ja wahrscheinlich schon deutlich geworden ist, haben wir eine ganz andere Position als die bisher dargelegten Ansätze des proletarischen oder des klassenkämpferischen Feminismus. Denn wir kritisieren, dass an diesen Ansätzen immer noch der Kapitalismus als Haupt- bzw. Grundwiderspruch der Gesellschaft gesehen wird. Stattdessen ist es so, dass die Gesellschaft eben nicht nur durch die Klassenverhältnisse strukturiert wird. Die Gesellschaft ist vielmehr durch mehrere grundlegende Herrschaftsverhältnisse bestimmt, und zwar durch Kapitalismus, Rassismus und Patriarchat. Es gibt also somit auch nicht nur eine Zentralkategorie, mit der man die Gesellschaft analysieren kann. Das Ganze der gesellschaftlichen Verhältnisse ist eben nicht der Kapitalismus, sondern Kapitalismus, Rassismus, Patriarchat. Und auch wenn es wechselseitige Beeinflussungen gibt, sollte immer jeweils die Spezifität des Herrschaftsverhältnisses berücksichtigt und analysiert werden. Das heißt, wir benötigen auch für die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse unterschiedliche Theorien. Und bezogen auf das Patriarchat ist das eben der Feminismus. Der Marxismus alleine reicht da keineswegs aus. Denn das Geschlechterverhältnis ist ein Herrschaftsverhältnis, das sich nicht unter das Kapitalverhältnis subsumieren lassen kann. Es geht einfach um unterschiedliche Felder. Während es beim Klassenverhältnis um den Widerspruch geht zwischen Lohnarbeit und Kapital, geht es beim Patriarchat um das Herrschaftsverhältnis zwischen Männern und Frauen. Dieses Herrschaftsverhältnis durchzieht alle gesellschaftlichen Bereiche und ist somit auch innerhalb der lohnabhängigen Klasse präsent. Und gerade die Familie ist ein zentraler Ort der Frauenunterdrückung und ist klassenübergreifend. Es wird ja oft argumentiert, dass der Kapitalismus die unbezahlte Reproduktionsarbeit von Frauen benötigt. Es ist aber so, dass die Arbeit im Haushalt und auch die Kindererziehung zwar Frauen zugeordnet wird, das ist aber keine Folge des Kapitalismus, sondern das ist eine Folge der patriarchalen Arbeitsteilung, die eben auch vorher schon bestanden hat. Der Kapitalismus hat ein 1000 Jahre altes Herrschaftsverhältnis übernommen. Und deswegen ist auch die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln und auch die Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit alleine garantiert eben noch nicht, dass die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung überwunden wird. Es hat sich auch historisch gezeigt, dass auch der Sozialismus patriarchal strukturiert sein kann. Dazu will ich noch ein schönes Zitat von schwarzen Feministinnen vom Combahee River Kollektiv aus dem Jahr 1977 bringen. Wir glauben jedoch nicht, dass eine sozialistische Revolution unsere Befreiung garantieren kann, wenn sie nicht gleichzeitig eine feministische und antirassistische Revolution ist. Es geht uns also um eine tiefgreifende feministische Revolution aller Aspekte des patriarchalen Geschlechterverhältnisses. Das heißt, es geht um die Überwindung der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung, die Beseitigung der sexualisierten Gewalt und das Ende von Heterosexismus und männlicher Dominanz in allen gesellschaftlichen Bereichen. Um eine starke feministische Bewegung aufzubauen, ist es daher wichtig, dass es autonome Organisierungen von Frauen, Lesben, Trans und Inter gibt, um sich unabhängig von Cis-Männern zu organisieren und auszutauschen und Praxis zu entwickeln. In gemischten Gruppen wiederum, wie ja auch wir sind, ist es wichtig, dass es immer wieder das Geschlechterverhältnis und das Patriarchat thematisiert wird und dass auch in der Praxis über zum Beispiel Quotierung ja, versucht wird, damit umzugehen und ein feministisches Bewusstsein zu stärken. Genau, wir als Gruppe wollen in unserer politischen Arbeit feministische Kämpfe, antirassistische Kämpfe und Klassenkämpfe aufeinander beziehen, ohne aber den einen Kampf dem anderen unterzuordnen. Jetzt kommen wir noch zum 8. März.
Genau, und eben weil wir gerade gehört haben, wir sehr wichtig finden, uns als Frauen bzw. FLTIs zu organisieren. Darum ist auch der 8. März nach wie vor eben sehr, sehr wichtig als Ausdruck von feministischen Kämpfen. Und genau, wir mobilisieren darum mit jetzt an diesem 8. März zu der Demo mit dem Titel Frauen wollen Revolution. Wir organisieren uns gegen Patriarchat, Krieg, Rassismus und Faschismus. Und der Demo legt ein Bündnis zugrunde aus internationalistischen, feministischen Gruppen und Initiativen. Genau, die Demo beginnt am Schlesischen Tor um 15.30 Uhr jetzt am Donnerstag. Und es ist eine reine FLTI-Demo, das heißt, sie ist nicht nur von Frauen, Lesben, Trans und Interpersonen organisiert, sondern Cis-Männer sollen auch nicht teilnehmen an der Demo. Genau, beginnt um 15.30 Uhr und geht durch Kreuzberg zum Oranienplatz. Und ja, kommt da alle hin.